Sie reden an die Sache vorbei.
Ja, Sie reden an der Sache vorbei, Entschuldigung.
Der hat alles gebracht, was er für Visum gebraucht hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit
Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag.
Wir reden an der Sache vorbei.
Wir reden
heute nicht
auf die Sache zu. Wir sind der Medienpodcast, der einmal die Woche, wir schauen einmal die Woche, was in den Medien los war, was uns interessiert, was wir für relevant halten. Oh Gott, ich klinge schon fast wie die Lage der Nation, das muss ich mir abgewöhnen. Es ist aber ein ungewöhnlicher Tag heute, wir nehmen donnerstags auf, draußen ist dunkel. Ich habe mich gerade eben noch mit 2 Gläsern Cola Zero hochgeputscht, dass ich das überhaupt durchhalte heute, diese Sendung.
Was für die Hörer natürlich vollkommen egal ist, wann wir das hier aufnehmen. Die meisten hören uns natürlich in den ersten 2 bis 3 Tagen.
Ja. Das mag für die Hörer egal sein, aber nicht für mich.
Ja, und das liegt natürlich daran, dass du wieder irgendwelche wichtigen Termine am Freitag hast.
Ja, ausnahmsweise. Gut, jetzt was wirklich interessiert. Wir steigen ein in unsere Themen für diese Ausgabe. Und es tut mir fast leid, wir reden schon wieder über das RTL und über Stern TV. Wir haben, glaube ich, letzte Woche schon darüber geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es hilft ja nichts. Es ist einfach ein Riesenthema, die Fusion von RTL und Gruner und Ja. Und ja, da ist diese Woche wieder, es gab Gesprächsbedarf.
Ja, gleich mehrere Themen kehren wir hier mal zusammen. Aber das Wichtigste, wir haben es, glaube ich, in der vergangenen Ausgabe schon erwähnt, ist, dass Stern TV, das Magazin, das sonst Steffen Halaschka moderiert, am Mittwoch auch am Sonntag jetzt läuft. Aber ohne Steffen Halaschka, der hat heute frei.
Ja, genau.
Wir in dieser Sendung.
Moment, das habe ich sogar im O-Ton hier vorbereitet.
TV am Sonntagabend. Vielleicht wundern Sie sich, dass unser Kollege Steffen Halaschka heute nicht da ist. Der kommt natürlich am Mittwoch wieder zu gewohnter Zeit. Heute hat er frei und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir hier sind. Mein geschätzter Kollege Nikolaus Blome und ich, wir freuen uns auf einen unterhaltsamen, auf einen spannenden Abend. Übrigens mit ganz vielen Überraschungen, wie zum Beispiel unserer Stern TV Band.
Das war sehr, sehr viel Radau.
Das war, ich hoffe, das hat jetzt niemanden zu sehr erschreckt. Also mich hat es erschreckt, als ich am Fernseher saß. Die Stern TV Band, was ist das denn? Später im Lauf der Sendung hat Frauke Ludowig, die wir hier natürlich gehört haben, sie moderiert echt einfach alles weg, aber sie macht es auch wahnsinnig professionell, ganz egal, ob die Bachelor-Red-Nachbesprechung, Sommerhaus der Stars, Promi-News oder im Stern TV, Politik-Talk, scheißegal, wird wegmoderiert. Frauke Ludwig hat später in der Sendung verraten, dass diese Band erst 2 Tage vorher schnell zusammengestellt worden ist. Man hat's gar nicht gemerkt, oder?
Nee, die waren so laut, dass haben sie das so ein bisschen übertönt wahrscheinlich.
Ja, und der Kollege Stefan Niggemeier hat in seiner Kritik ja geschrieben, dass sich das Intro von Stern TV rasend schlecht eignet, um von einer Liveband dargeboten zu werden. Und ich bin geneigt, dem zuzustimmen, nachdem ich das gehört habe.
Ja. Na gut, also warum machen die das erstmal vielleicht vorab? Warum gibt es jetzt ein Stern TV überhaupt am Sonntag? Who cares?
Wer will das? Nochmal, ja genau, es geht ja darum, Gruner und Ja, der Verlag, in der Stern erscheint und RTL, der Erfolgsprivatsender, wurden zusammengelegt, beziehungsweise eigentlich wurde Gruner und Ja, wird da so ein bisschen assimiliert von denen. Und die Grundidee dabei ist, dass man jetzt sozusagen ein Entertainment- und Medien-Powerhouse in Deutschland schaffen will. Und da will man jetzt auch diese Magazinmarken von Gruner und Ja, vor allem halt der Stern, aber auch Brigitte, Geo, zu einer noch stärkeren TV-Präsenz verhelfen. Alles crossmedial. Es wird später im Jahr auch noch Gala-TV geben zum Beispiel. Gala ist dieses People-Magazin von Gruner und Ja. Und aber weil der Stern eben die Hauptmarke ist vom Verlag, Es gibt schon Stern TV mittwochs mit Steffen Halaschka, aber man hat sich gedacht, das reicht nicht. Die Marke muss noch präsenter werden und wir wollen ja auch irgendwie seriöser werden und relevanter, ein bisschen politischer. Da hat man noch zusätzliche Ausgaben von Stern TV dann jetzt konzipiert und auf Sendung gelassen.
Aber das kommt nicht jeden Sonntag, oder? Oder
doch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die experimentieren damit noch rum. Ich meine nicht jeden Sonntag. Und es sind so Spezialausgaben. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Frequenz die kommen oder ob es da schon eine regelmäßige Frequenz gibt.
Wobei das Konzept ja war, viele verschiedene Themen. Also so ein bisschen so ähnlich wie Stern TV. Da ging es einmal um den Djokovic, dann ging es um Corona natürlich. Ja, und dann ging es auch noch um irgendwelche anderen Sachen.
Dann noch ein Ratespiel. Ja. Also es war eine bunte Mischung, eine Wundertüte im TV. Ja, so ein bisschen das alte Stern-Konzept. Aber auch das Stern-TV-Konzept. In der Sendung saßen noch als Dauergäste Joachim Lambi, der Tanzjuror von RTL, und eine Schauspielerin,
Elena Ulig.
Elena Ulig, genau. Die waren so ein bisschen so als bunte Kommentatoren gebucht, ja, um das RTL-Publikum vielleicht auch so ein bisschen zu Hause Gefühl zu geben, ja. Und dann kamen so wechselnde Studiogäste. Da kam mal Stefan Effenberg oder diese Sportlerin, die bei den Paralympics da gewonnen hat. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Die kam auch zum Thema Djokovic.
Christina Vogel.
Ja,
ne?
Genau. Ja, genau. Mhm. Und wer kam dann noch? Dann kam noch irgendein Mann, der halt nicht so viel Geld hat bei der Reichensteuer, und Journalistin von Media Pioneer und so weiter. Also war eine bunte Mischung von Leuten, die alle irgendwie Meinungen hatten zu den Themen. Das ganze Setting war ein bisschen seltsam auch. Es waren riesige Tische, riesige eckige Tische, wo die Leute sehr, sehr weit auseinander saßen, Corona-konform. Und da lagen dann noch so ganz, ganz winzig klein, weil die Tische waren so riesig, zwei Sternhefte vorne am Rand. Damit wollte man wohl die Verbindung zum Printmagazin irgendwie symbolisieren. Das war so ein bisschen trollig, ja. Ja, und zugeschaltet war dann auch noch der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic, genannt Steppi, der auch seine Meinung hatte zu dem Fall Djokovic, dem Tennis-Superstar, der ja aus Australien ausgewiesen wurde, weil er nicht geimpft ist. Und das war ja für mich der absurdeste Moment dieser Sendung. Ich habe hier einen O-Ton, den ich unbedingt vorspielen will. Bitte schön, Nikolaus Blome im früher Spiegel, Bildzeitung, im Gespräch mit Steppi.
Aber wollen Sie sagen, Djokovic ist ein Opfer irgendwelcher politischen Machenschaften?
Also 100%, ja, so, weil erstmal die Geschichte, die ich jetzt erzähle, vielleicht, also wenn er 10. Titel gewinnt, also in Australien, da müsste also seine Biste, seine davor Stadion stehen, und Stadion muss die Namen wechseln. Vielleicht ist er irgendwo dahin, aber und
die Australier hatten Angst davor,
so viele haben schon also aus
die Australier hatten Angst davor, dass sie den Stadionnamen wechseln müssen.
Das kostet ein paar Euro. Und dann also, wenn man, also sagen wir, dieses Stadion, also Novak Djokovic nennt, also ist nicht so angenehm wie die da, die im Moment also da in Australien leben. Obwohl also, ist also, sein Siege spielt keine Rolle, wo der herkommt, nur er muss irgendwo mal gezeigt werden.
Ja, alles klar.
Ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden. Ich habe eben im Vorgespräch erzählt, ich habe mir die Sendung angeschaut und nebenbei was anderes gemacht. Und dann rumorte er da so rum, der Steppi.
Das
und
ging
ich
ja noch viel länger in echt.
Wird schon irgendwie Sinn ergeben, was er da sagt. Ja, aber als nicht. Ich dann eben richtig zugehört habe, habe ich gar nicht verstanden. Also ich meine, außer dass er jetzt irgendwie für den Djokovic Partei ergreift. Aber
ja,
das war es auch
ist
so
der
ungefähr.
Meinung, das war alles, wenn der halt so eine Ausnahmegenehmigung hatte, dann ist das halt so. Und dann soll man den auch ins Land lassen, so ungefähr habe ich es aus anderen Aussagen entstanden. Und hier in diesem Ausschnitt vertritt Stepanovic, glaube ich, die These, dass man ihn ausweisen wollte, weil wenn er gewonnen hätte, dann hätte er zum 10. Mal dann irgendwie Grand Slam gewonnen und dann hätte man ja eine Büste vor dem Stadion aufstellen müssen von ihm und das Stadion nach ihm umbenennen müssen, und das wollen die Australier nicht. Mhm. Also jetzt keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Frauke Ludowig hat jedenfalls hinterher gesagt, der hat eine klare Meinung vertreten, der Stippi.
Jetzt sag mal, also ich meine, obskure Stellungnahmen und Interviews oder so gibt's ja öfter mal im Fernsehen. Ne? Warum ist das jetzt eigentlich dann bemerkenswert? Du hast eben erwähnt, der Kollege Niggemeier hat einen Totalverriss geschrieben und das hat, glaube ich, erstmal viele Leute überhaupt erst drauf gebracht, dass, also aus der Branche, nee, das, dass es da diese Stern-TV-Sendung ja gab. Oder nicht? Also ich meine, warum ist das jetzt, warum beschäftigen wir uns jetzt damit? War das so sensationell schlecht, dass man jetzt sagen muss, was ist jetzt eigentlich los, RTL? Oder was,
nee,
was
also die da? Sendung, die war schon, ich sag mal, mindestens kurios. Ja, einmal wegen diesen Figuren, Stepanovic, Joachim Lambi, okay, später war dann noch dieser Corona-Skeptiker, sag ich mal, dieser Querdenker, Vordenker Markus Fuchs auf dem heißen Stuhl, den haben sie irgendwo aus dem Keller gezerrt noch. Aber was auch bemerkenswert war, dass normalerweise wird die Mittwochs-Stern-TV-Sendung ja von der I&U-Produktionsfirma produziert. Das war früher mal die Produktionsfirma, die Günther Jauch gehört hat. Die hat er dann irgendwann verkauft an Leonine. Das ist so ein Konglomerat an TV-Firmen. Und die machen das schon seit Jahren. Ja. Und diese Sonntagsausgabe, die wird jetzt aber ausgerechnet nicht von I&U produziert, sondern von der RTL News GmbH. Also praktisch von RTL selber, die sind dann in dieses Studio reingegangen, quasi als Gast und haben da in diesem Studio dann diese Sendung gemacht, die irgendwie so ganz an, also schon vom thematischen her ähnlich, aber von der Machart eher irgendwie ganz anders mit der Liveband und den Moderatoren und so. Und die Produktionsfirma I&U TV hat dann noch während der laufenden Sendung sonntags ihren seit Monaten brachliegenden Twitter-Account reaktiviert, einfach nur um der Welt da draußen mitzuteilen, dass sie jetzt für diese Sendung aber nicht verantwortlich sind und man sich für Lob und auch Kritik doch bitte direkt an RTL wenden möchte. Also das wurde dann in der Branche nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, so interpretiert, dass sich die Produktionsfirma so bei laufender Sendung mal davon distanziert. Ja,
das heißt, ist ja aber interessant, ja, weil normalerweise würde man ja denken, wenn wir dann einen Ableger davon machen, dann beauftragen wir eben die, mit denen es ja bereits jetzt gut läuft. Und wenn man es dann das nicht macht, dann wollten die entweder zu viel Geld oder man denkt, das kann man doch genauso gut selber machen.
Oder man hat ein anderes Konzept oder man ist sich nicht einig, man weiß
oder
es nicht.
Oder I&U konnte keine Liveband auftreiben oder so, man weiß es nicht.
Ja, das Ganze wirkte auch ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, ja. Also, ob da jetzt so viele Vorgespräche mit Steppi stattgefunden haben, ich weiß es nicht, ja. Weil man hätte das ja vielleicht, wenn man das vorher abgeklärt hätte, wie der drauf ist, auch merken können, dass der Mann.
Naja, es soll ja heute immer alles authentisch sein. Ja, vielleicht war es so auch einfach der jetzt ganz naiv gesagt. Normalerweise passiert ja im professionellen Privatfernsehen nichts einfach mal so, auch wenn es dann am Ende vielleicht auch nicht unbedingt deswegen gut wird. Aber es kann man sich vorstellen, dass die freiwillig sagen, Mensch, wir probieren das einfach mal. Eigentlich haben wir kein richtiges Konzept, aber wir haben zwei Moderatoren und wir haben ein paar Themen und dann würfeln wir das zusammen und dann wird schon gut werden.
Also so ein bisschen hat's gewirkt. Ob es jetzt tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber man hat schon, also die Gesichter, das war ja schon teilweise, es war schon vor allem die Stepanovic-Sequenz, war grotesk, weil der Mann hat offensichtlich wirren Unsinn geredet. Die Moderatoren konnten aber natürlich nicht sagen vor laufender Kamera, Herr Stepanovic, Sie reden wirren Unsinn, sondern man hat immer noch so getan, ja, er hat hier eine klare Meinung. Also man hat so versucht, das so eine Chimäre eines Gesprächs, also so ein Schein eines Gesprächs aufrecht zu erhalten, obwohl der Widerpart einfach offensichtlich, für alle offensichtlich kompletten Unsinn daher geredet hat.
Naja, und Stefan Niggemeiers Argument war ja auch, wenn ich es richtig erinnere, dass er sagt, dass da eigentlich auch als der Mann, der Fuchs,
Markus Fuchs, ja, ne?
Markus Fuchs, dieser aus dieser Corona-Skeptiker-Szene kommt, dass man dem gar nicht so richtig mit Argumenten begegnet ist, sondern dass es eigentlich immer nur geheißen hat, aber man muss sich doch sozusagen an Gesetze halten, hat es vorher auch die ganze Zeit, warum machen wir denn das hier überhaupt, man muss das doch alles befolgen, was da gemacht wird. Das war sozusagen die Perspektive der Moderatorin und auch von der Frau Uhlig und so war immer so, wir sind jetzt die vernünftigen Bürger und warum machen Sie denn das nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen? Also da fehlte so ein bisschen die Argumentation.
Es fehlte die Argumentation, auch ein bisschen das Verständnis für die Demokratie. Es tut mir leid, das ist so ein großes Wort immer, aber es stimmt. Ich habe hier diesen einen Ausschnitt, Nikolaus Blome nochmal jetzt gegenüber diesem Markus Fuchs.
Im Großen und Ganzen das alles bestätigt. Und ich frage mich, wann ist eigentlich mal gut mit Widerstand, wie Sie das nennen?
Offensichtlich nicht. Es ist
aber
noch lange nicht
irgendwann mal gut sein, wenn die
sonst
Mehrheit,
wären die Menschen nicht auf der Straße. Ja?
Aber müssen also die Menschen auf der Straße, die Sie dahin bringen, nicht eigentlich sagen so, okay, wir haben verstanden, die Mehrheit entscheidet in der Demokratie, jetzt machen wir das halt so.
Also was Blumen da an die Wand malt, ist ja diese berühmte Diktatur der Mehrheit. Ja? Es ist ja gerade das Wesen der Demokratie, dass eine Minderheit demonstrieren darf. Und das war einfach, ja, war schwach moderiert.
Und einmal hat er gesagt, einmal hat der Fuchs ja irgendwie gesagt, es sei erwiesen, dass man sich weniger mit Omikron ansteckt, wenn man nicht geimpft ist.
Ja.
Und da hat Blome aber widersprochen. Ne?
Da, also, hat er stark widersprochen, aber er konnte auch nicht, also das war, ja, gut, da ist man natürlich dann auf dem falschen Fuß erwischt, wenn jemand so etwas sagt, wo alle Experten und jeder sagt, das ist Quatsch. Ja.
Aber damit das muss man doch rechnen.
Ja, aber wie willst du es dann in der Sendung, er hatte dann auch nichts wirklich parat. Plome, wobei da weiß ich nicht, ob jemand anderes da besser gewesen wäre. Das ist einfach mal schwierig, so jemanden,
ja,
der so ein geschlossenes Weltbild hat, beizukommen. Also das war ja auch die Frage überhaupt, sollte man den überhaupt einladen? Und man hat ihn ja eingeladen wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, ja, wir reden auch mit dem, ja, wir schließen den nicht auf, wir tun ihn vielleicht, wir setzen den jetzt auf diesen heißen Stuhl und der muss sich stellen irgendwie, den Argumenten und das hat aber alles nicht geklappt. Ja. Man muss ja wissen, der heiße Stuhl, das war ja auch früher aus den Anfangstagen von RTL, auch so das war eine Sendung, die hieß der heiße Stuhl, damals noch mit Ulrich Akte Meyer. Und das Prinzip der Sendung war immer, dass irgendjemand auf diesem Stuhl saß, das ist so ein Pyramiden-Holzgestell mit einem Hocker vorne dran genagelt. Und diese Person auf dem Stuhl, die musste dann irgendwie so eine steile These vertreten und davor war so ein Pult mit anderen Leuten, die anderer Meinung waren und das Publikum und man hat sich eigentlich die ganze Sendung lang angeschrien. Also die Leute hinter dem Pult haben den auf dem Stuhl angeschrien und der hat zurückgeschrien oder die. Und das war jetzt diesmal nicht so, da wurde nicht geschrien, das war alles etwas gesitteter, aber es war so der Versuch von RTL, also einerseits so an die alte Zeit anzuknüpfen, das Ganze mit dem Printstern irgendwie zu verknüpfen und irgendwie die normalen RTL-Zuschauer nicht verschrecken, hallo Herr Lambi, und aber trotzdem irgendwie neues, relevantes Fernsehen zu machen. Da hat man einfach vielleicht zu viel da versucht zusammenzurühren und am Ende war das so eine unausgegorene Mischung, das hat man dieser Sendung einfach angemerkt.
Ja, wobei das jetzt auch kein Einzelfall ist, ne?
Nee.
Also ich meine, ob es jetzt so ein komplettes Desaster war, ich weiß nicht, wie waren die Quoten? Hast du es
im Kopf? Die waren mehr so mittel, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die waren jetzt nicht ganz schlecht. Es lief allerdings auch der Münster-Tatort, irgendwie Jubiläums-Münster-Tatort dagegen.
Rekord.
Mit 14 Millionen Zuschauern, ja. Da kannst du eigentlich alles dagegen programmieren. Da hat keine andere Sendung wirklich eine Chance. Ja, aber die waren jetzt nicht, sie waren kein Desaster, die Quoten, aber sie waren auch nicht besonders doll. Aber wie gesagt, gegen Münster-Tatort ist es eh kein guter Vergleich. Aber jetzt ist es, man kann mal sagen, okay, nur eine Sendung, die ist vielleicht ein bisschen missglückt oder ein bisschen komisch, so what. Aber diese eine Sendung, die steht eben auch so ein bisschen für diese Schwierigkeiten, diese zwei Welten, Gruner und Jahr Verlag und RTL Fernsehen zu verheiraten, ja, dass es vielleicht doch nicht so ganz einfach ist, wie sich das die Manager dann vorgestellt haben.
Und ja, das ist ein guter Punkt, finde ich. Und wahrscheinlich steht es auch dafür, dass man eben selbst, wenn man vom Fernsehen kommt, ja, und da Leute beteiligt sind, die vom Fernsehen sind, dass eben, wenn es so einen Plan gibt, auch nicht so umsetzen kann, dass es sofort ein geniales Fernsehprogramm dabei rauskommt, ne? Vielleicht hat es auch dann damit zu tun, dass da Leute dann plötzlich entscheiden, die eben nicht mit aus dem Fernsehgeschäft kommen, sondern eben diesen gnadenlosen Auftrag jetzt haben, diese Heirat da mit etwas ungleich verteilten Rollen zu einer glücklichen Ehe zu führen. Und ja, wie du sagst, ne, dann mit den bekannten Schwierigkeiten. Ich persönlich würde mich eigentlich eher freuen, wenn das funktioniert, weil ich das sehr, sehr anstrengend finde, wenn es ständig heißt, naja, das haben wir doch schon tausendmal gehabt, dass wir irgendwelche Printformate ins Fernsehen übertragen wollt und das klappt doch alles nicht so, wie man sich denkt und ihr wollt das da am Reißbrett machen und jetzt macht auch noch Gala und so, das kann doch alles nichts werden, Bunte TV hat vorher auch nicht geklappt und so weiter. Aber ja. ich würde mich persönlich freuen, wenn man das mal mit einem neuen Ansatz oder ein bisschen anderem Selbstverständnis vielleicht sogar hinkriegen würde, aber man sieht natürlich, es ist nicht so einfach.
Es ist nicht so einfach, aber das stimmt schon, das war ja auch die Kritik, das ist so eine, wirkt ein bisschen wie die Rückkehr des sogenannten Verlegerfernsehens aus den Anfangstagen des Privat-TVs. Damals, als das Privat-TV in Deutschland neu war, da waren ja sehr häufig die Printverlage, waren da ja noch mit beteiligt, vor allem bei Sat.1. Und da war ja diese klassische Idee, ja gut, wir haben jetzt hier diese Zeitschriften, dann machen wir doch jetzt Fernsehen. Du hast schon gesagt, da gab es Bunte TV oder was oder Spiegel TV oder also ich habe eine Zeitschrift und da mache ich einfach eine Fernsehsendung draus. Stern TV ist ja auch letztlich so entstanden, das ist noch so ein bisschen das Relikt eines der ganz wenigen Formate, was das überlebt hat über die ganzen Jahre. Und so wirkt es ein bisschen, als ob so eine Art Wiederkehr dieser schon damals nicht erfolgreichen Strategie ist. Aber wie gesagt, die Messe ist da noch nicht gesungen. Man muss es weiter beobachten. Es gab die Woche aber noch mehr Ärger rund um den Stern. Denn die Zeitschrift Stern, die hat ja noch in einem Beitrag in eigener Sache ihren Lesern erklärt, was es jetzt mit dieser Fusion so auf sich hat, auf zwei Seiten.
Ich habe die noch erwähnt in der vergangenen Ausgabe unseres Podcasts und ich habe gesagt, guck mal, die haben ja sogar einen Artikel, eine Doppelseite, mehr ist mehr, warum ist mehr. Der Stern jetzt ein Teil von RTL Deutschland ist und ich habe doch tatsächlich die skandalösen Passagen nicht als skandalös wahrgenommen.
Es gibt nämlich einen Abschnitt in dieser Geschichte, mehr ist mehr, da geht es darum, wie es denn früher war beim Stern. Und dann sagt der anonyme Autor oder die anonyme Autorin dieses Artikels, ich zitiere jetzt mal diese Passage, um die es Ärger gab oder gibt. Wir wollen, dass der Stern eine gute Zukunft hat, dass er noch heller strahlt als bisher. Daher ändert der Stern die Arbeitsweise. Mehr Kooperation, weniger Konkurrenz, heißt die neue Devise in der Redaktion am Baumwall. So sollen im Verbund der Journalisten von RTL und Corona und Jahr künftig bessere Geschichten entstehen. Damit verabschiedet sich die Sternredaktion von ihrer früheren Arbeitsweise, die von einem ausgeprägten Wettbewerbsdenken geprägt gewesen sei. Achso, Moment, das war jetzt ein Satz aus dem Artikel. Weiter geht's mit dem Zitat. Also, Zitat aus dem Artikel jetzt wieder. Entschuldigung. Ja. Viele Jahrzehnte lang beherrschte Konkurrenz die Redaktionen von Corona und Jahr. Ältere Redakteure erinnern sich an eine Welt, in der sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig belauerten. Das habe bis in die Redaktionen einzelner Marken hineingereicht, gerade auch bei uns beim Stern. Die angebliche Geisteshaltung der Stern-Denke wird dann so beschrieben, nochmal Zitat, einer aus der Politik sitzt mit einem aus dem Deutschland-Ressort in der Kantine, da ist was im Busch, Geo arbeitet an einem Thema, an dem wir auch sitzen, Leute, da müssen wir Tempo machen. Also die Geo-Redakteure, die Stern-Redakteure, die sitzen in der Kantine, man belauert sich gegenseitig, belauscht sich, gönnt dem anderen nicht die Geschichte und macht dann lieber nichts, als dass der andere eine gute Geschichte hat. So ein bisschen der Tenor. Und das kam jetzt bei den ehemaligen Mitarbeitern, ich sag mal, mehr so mittel an. Ja? Also es gab dann eine ganze Reihe von Leserbriefen von ehemaligen Sternredakteuren und sogar einem ehemaligen Chefredakteur und der ehemaligen Leiterin der Henry-Nannen-Journalistenschule von Corona und Jahr, die sich da massiv beschwert haben. In ihrem Jubelartikel zur Aufgabe der Unabhängigkeit des Sterns anlässlich seiner Vereinigung mit RTL Deutschland entblöden sie sich nicht, uns ehemaligen Redakteurinnen auf billigste Weise zu verunglimpfen. Bla bla bla, ihre Schilderung, wir hätten uns vor allem gegenseitig belauert, wenn wir mit anderen Kollegen in der Kantine saßen, ist schlicht gelogen, schreibt hier ein Redakteur. Damals hatten wir eine viel höhere Auflage und so weiter.
Schäbig sei das, hat auch, glaube ich, Klaus Liedtke noch gesagt.
Ne? Nee, der hat, glaube ich, gesagt, er schämt sich. Moment, Ingrid Kolb, ja, die Leiterin, die frühere Leiterin der Henry-Nannen-Schule, hat sich so ein bisschen lustig gemacht. Die hat dann geschrieben, einer von RTL sitzt mit der Sternredaktion in der Kantine. Da ist was im Busch. Klar, es wird ein vorzeigbares Mitglied aus der Sternredaktion gesucht, das seinen Namen hergibt für diesen unsäglichen Artikel. Es muss jemand sein, der die Zustände kennt, die da angeblich den Stern beherrschten, bevor die Pioniere in Anführungsstrichen für Andenken sorgten und so weiter.
Ja.
Und der Liedtke, der war mal Stern-Chefredakteur.
Ja.
Der hat dann geschrieben, Moment.
In der Sache völlig falsch und obendrein ein besonders mieser Stil, hat
genau,
er gesagt.
Genau.
Besonders also, schäbig und... Okay. Also, wenn ich da mal was... also dieses Bild, dass man in der Kantine sitzt und sich gegenseitig belauert, das ist natürlich, glaube ich, grob übertrieben. Ja? Was da ja zum Ausdruck kommen sollte, ist, die machen jetzt alles zusammen und dann werden da bessere Geschichten draus gemacht. Also, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was da vorgebracht wird von den alten Mitarbeitern des Hauses, die das ganz anders erinnern, das Klima, dann muss ich aber auch sagen, die Aufregung halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Also man kann natürlich sagen, das ist alles ein Schmarrn, was ihr da vorhabt und unser Gruner und ja wird uns weggenommen und jetzt schreibt es uns auch noch schlecht. Aber dass es natürlich ein Konkurrenzdenken unter Journalisten gibt, dass es auch noch ein Konkurrenzdenken zwischen den unterschiedlichen Titeln, auch den Titeln eines Hauses geben kann, das ist vollkommen normal, das ist manchmal ja sogar produktiv und sich da jetzt so zu sagen, das ist jetzt der Skandal des aktuellen, also dadurch wird das alles vollkommen diffamiert, was früher gewesen ist und so. Ich meine, ein bisschen eine Nummer kleiner wäre vielleicht nicht ganz verkehrt.
Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, vielleicht war es auch gar nicht so falsch, vielleicht gab es solche Situationen ja tatsächlich, ich weiß es nicht. Aber es war natürlich eine Eselei, sowas in so einen Artikel reinzuschreiben, wo klar ist, dass die Leute intern eh schon auf Zinne sind wegen dieser Fusion und weil die sich beim Printstern und bei Gruner und ja eh da zurückgesetzt fühlen und übernommen fühlen und dann steht da noch sowas. Also das war, sag ich mal, nicht so besonders schlau. Man hat es natürlich nicht so kommen sehen, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Gruner und ja hat zu diesen Vorwürfen der Ex-Mitarbeiter dann Stellung bezogen, hat gesagt, nichts liegt uns ferner, als die Arbeit ehemaliger Stern-Redakteurinnen und Redakteure schlecht zu machen. Unsere Absicht war es, den Leserinnen und Lesern gegenüber transparent darzustellen, dass der Stern jetzt zu RTL Deutschland gehört und weshalb die heutige Zeit so einen Zusammenschluss sinnvoll und möglich macht. Soweit die Stellungnahme von Gruner und Jahr zu diesen Vorwürfen.
Ja. Dann gab es ganz zum Schluss noch eine Personalie zu vermelden. RTL Stern bekommt einen Zugang. Gregor Peter Schmitz, der lange Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen war, davor Verlagsgruppe Handelsblatt, Spiegel, früher in Brüssel, guter Mann. Muss man mal schauen, wie sich das jetzt in dieses Puzzle da einfügt.
Also wir haben ja gehört, dass er auch irgendwas mit dem Stern machen soll. Ne? Mhm. Aber das
also ihr hattet das sogar exklusiv, glaube ich.
Ja, nicht Geschichte, so. Ne? Ja, wir hatten es früh gehört, hatten dann angefragt bei Gruner und ja und naja, zufällig am Tag nach unserer Anfrage haben die dann schnell eine Pressemitteilung rausgeschickt. Danke an dieser Stelle dafür. Naja, so ist es halt. Aber die sagen noch nicht offiziell, was der da machen soll. Klar, Chefredakteur kündigt, geht zu RTL, weiß noch nicht genau, was er macht. Kann man jetzt glauben oder nicht? Also wir haben gehört, er macht irgendwas mit dem Stern. Kann man sich dann ungefähr ausrechnen. Vermutlich nicht als einfacher Redakteur. 1. April soll er da anfangen beim neuen RTL.
Okay, also ich gehe davon aus, da die Frequenz von Wortbeiträgen, die wir jetzt haben oder Themen zu RTL und Gruner und ja ganz stark zugenommen hat im vergangenen halben Jahr, dass wir uns da weiter mit beschäftigen.
Das glaube ich auch.
Gut.
Ist auch ein großes Thema.
Dann ein weiteres Thema, immer wieder gern genommen, der Rundfunkbeitrag. Da gab es zwei Themen, einmal aus Sachsen-Anhalt mal wieder und einmal aus England, London, die BBC, aber erstmal zu dem Inlandsthema. Da hat sich jetzt die CDU von Sachsen-Anhalt, die wir bereits kennengelernt haben im vergangenen Jahr, das waren diejenigen, die gesagt haben, nein zum Rundfunkbeitrag. Wir stimmen im Länderparlament gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Dann gab es aber erstmal gar nicht diese Abstimmung, weil schon klar war, da wären sehr viele Pro-Stimmen bzw. Kontra-Stimmen zusammengekommen, nämlich die Mehrheit des Landtags von Sachsen-Anhalt hätte gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestimmt. Die Stimmen der CDU und der AfD hätten da zusammen so viel ergeben, dass das eine Mehrheit gewesen wäre. Und deswegen wurde diese Abstimmung ganz abgesagt von der Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Und weil diese Abstimmung dann eben abgesagt wurde, wurde auch gleich die Beitragserhöhung kassiert, ja, weil es hätten alle 16 Bundesländer zustimmen müssen. 15 haben aber nur zugestimmt. Sachsen-Anhalt hat sich sozusagen enthalten oder überhaupt gar nicht erst abgestimmt. Dann ging das vor das Bundesverfassungsgericht und erst das musste dann feststellen, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ist zulässig. Und jetzt sind wir bei 18,36. So, also die CDU von Sachsen-Anhalt ist so ein bisschen der Bad Guy in der Medienpolitik des Landes und die haben sich wohl in dieser Woche in einer Klausurtagung begeben und auf dieser Klausurtagung haben sie dann auch mal wieder über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Und dort sind sie dann zu der Übereinkunft gekommen, dass sie einen Plan verfolgen wollen, den schon der Medienminister von Sachsen-Anhalt, Rainer Robra, vor 4 Jahren mal aufs Tableau gebracht hat. Nämlich, so sagte dann die CDU Sachsen-Anhalt, nämlich die Abschaffung des ersten, ja, des ersten Programms, das erste von der ARD, das würde man als Fernziel verfolgen. So. Mhm. Kurze Zeit darauf mussten sie allerdings ein bisschen zurückrudern, die Christdemokraten aus Sachsen-Anhalt, weil Rainer Robra hat das so nicht gesagt. Er hat vor 4 Jahren sehr wohl den Vorschlag gemacht, dass es eine stärkere Aufgabenteilung geben soll zwischen ARD und ZDF, nämlich stellte er sich das so vor, dass ZDF als nationaler Sender, er sitzt auch im Rundfunkrat des oder Fernsehrat heißt es, glaube ich, da, des ZDF, gut, und die ARD als regionales Schwerpunkt. Ne? Ja, aber also, das erste wäre dann aber nicht abgeschafft, sondern es würde einfach aus anderen Inhalten zusammengesetzt, mit mehr regionalen Inhalten. Und auch die Tagesschau, das hatte dann damals 2017 für Aufregung gesorgt, würde es in dieser Form nicht mehr geben. Damit meinte er nicht wirklich die Abschaffung der Tagesschau, aber so wurde es aufgefasst und da gab es dann auch irgendwie einen schönen Shitstorm.
Ja, ja, aber das habe ich in der ganzen Debatte jetzt mit Sachsen-Anhalt auch nicht so richtig kapiert, dieses Hin- und Herrudern der CDU, das sollen die doch sagen, was sie wollen. Wenn sie das erste abschaffen wollen, sollen sie es doch sagen. Also, wenn man dann sagt, nein, man will das erste nicht abschaffen, es soll aber dann regional irgendwie, aber das sind doch dann die Dritten, oder?
Oder die wollen als Programm soll es schon noch geben.
Aber das ergibt doch dann überhaupt keinen Sinn mehr. Also, wenn ich dann ein Programm habe, das bundesweit ausgestrahlt wird, aber da kommen dann irgendwie Regionalnachrichten aus Franken, die kann ich dann auch noch in Hamburg sehen. Gut, das kann ich ja eh, weil ich kann ja die ganzen Dritten mittlerweile eh alle auch bundesweit sehen. Das wäre dann ja so eine Art Best-of-dritte Programme, das erste. Das ist auch Quatsch. Also, das verstehe ich. Ich glaube, das ist, in Wahrheit wollen die wahrscheinlich schon das erste abschaffen. Also, wäre jetzt meine Lesart. Ja, sie trauen es sich aber nicht richtig zu sagen, weil sie den Shitstorm fürchten. Und deswegen eiern die da so ein bisschen rum. Aber Sinn ergibt es doch
nicht. Weiß ich gar nicht, ob die den Shitstorm fürchten, weil das sind die
stimmt auch wieder.
Gewohnt.
Ja,
das sind die gewohnt. Naja, also, sagen wir mal so. Was ich jetzt grundsätzlich erstmal gut und richtig finde, als jemand, der vor allem gerne die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert, ist, dass man sich überlegt, können die sich ihre Aufgaben nicht ein bisschen besser teilen? Ne? Dann heißt es ja gleich, ARD und ZDF. So, ne? Ja. Also ein bisschen mehr so ergänzend statt konkurrierend. Da heißt es dann ja gerne dann von denen, die dagegen reden, nee, die müssen sich Konkurrenz machen. Ne? Das ist doch der Wettbewerb im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, das ist doch alles Quatsch.
Das halte ich auch für das schwierig. So Meinungsvielfalt, also Meinungsvielfalt ist natürlich wichtig, aber es gibt schon so viel Meinung, unter anderem bei RTL, wie wir gerade gemerkt haben. Auch wenn es dann manchmal problematisch ist. Ich weiß aber nicht wirklich, also sagen wir mal so, wenn wir einfach die Debatte haben, welche Strukturen sind in 10 Jahren auch noch haltbar, ja, und finanzierbar, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ARD und ZDF stärker sich über eine Aufgabenteilung nachdenken. Ja. Und deswegen ist das jetzt nicht so verkehrt. Was ich halt problematisch fand, in dem, dass sie da einfach irgendwas sagen und danach, nee, abschaffen wollen wir doch nicht. Und das war ja gar nicht so gemeint. Ja. Und wollen wir nur anders. Das ist, was du eben gesagt hast. Dann muss man es tatsächlich richtig sagen. Zweiter Punkt, den ich problematisch fand, gleich im selben Atemzug hat dann der medienpolitische Sprecher gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung auch noch gesagt, was ihn sonst noch so nervt, nämlich nicht die Strukturen, sondern das Gendern. Ja, und dass da eigentlich immer nur Minderheiten, ich verkürze das jetzt, dass da sehr häufig Minderheitenmeinungen vertreten werden im öffentlich-rechtlichen Programm, obwohl die Mehrheit doch ganz anders denkt.
Also hat Beispiele, gesagt, sie machen Programm nicht für die Mehrheit, oder? Und das ist erwiesenermaßen auch Unsinn, muss man sagen, weil die ganzen Quotenanalysen, die belegen eindeutig, die Sender, die zulegen, also die den größten Publikumszuspruch haben in Deutschland, sind ARD und ZDF und zwar in wachsendem Ausmaß. Die verlieren, sind die Privatsender. Deswegen strukturieren die ja um die Privat. Deswegen holt sich ja das RTL den Stepanovic in die Sendung, um ein bisschen seriöser zu wirken.
Ja gut, ich glaube nicht, dass er das von den Quoten her meint, sondern wer da vielleicht zu Wort kommt, ne, wen man einlädt. Dass man so Diversity nach vorne stellt und Leute zu Wort kommen, die irgendwie, so stellt er sich Deutschland nicht vor. Ich interpretiere jetzt mal, ich weiß es ja auch nicht. Aber da kann man ja auch über alles reden. Aber was mich da wieder gestört hat, ist, da werden alle möglichen Sachen in einen Topf geworfen, die Strukturen, die Finanzierung, die Inhalte, halte ich für problematisch.
Die Leute, die jetzt wie dieser Mann von der CDU das öffentlich-rechtliche Fernsehen so kritisieren, ich habe manchmal den Eindruck, dass die so in die Falle tappen, die verschiedenen Gesichter des öffentlichen Fernsehens so über einen Kamm zu scheren. Da haben wir zum Beispiel Funk, ja, das beliebte junge Angebot von ARD und ZDF im Digitalen.
Bei dir beliebt?
So generell, die haben ja viele Klicks. Die sind ja jetzt häufig so ein bisschen gendermäßig divers unterwegs und erklären auf Instagram oder auf YouTube alles mögliche Zeug. Da gibt es tatsächlich auch vieles, worüber man in unserem Alter vielleicht schmunzelt, ja, oder was man vielleicht nicht so gut findet oder woran man sich reiben kann. Keine Ahnung, manchmal finde ich jetzt auch ein bisschen bekloppt, was die da machen, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird ja jetzt auch nicht für mich gemacht, das wird ja für die jungen Leute gemacht. Und dann gibt es das lineare Programm und da läuft halt auch der Tatort, da läuft Mord bei Nordwest, Millionen Zuschauer. Das ist überhaupt nicht Vogue oder es ist auch eigentlich meistens nicht divers. Das ist ja alte Leute Fernsehen, sage ich auch mal teilweise, oder mittelalte Leute Fernsehen. Und dann kannst du sagen, ja was, und dann, wenn ich dann in Social Media sehe, wenn die Kritiker vom ÖR immer kommen, dann kommen meistens Beispiele von Funk, dann wird irgendeine Kachel, eine Social Media Kachel, die da gebaut haben, geteilt.
Ja, das stimmt nicht ganz, dass dann immer Funk als Beispiel herhalten muss. Aber nur, weil du jetzt sagst.
Social Media Sachen.
Oder? Ja, schon auch. Ja, sicher, klar, gibt es. Ne? Aber das ist ja nicht so, alles, was jetzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren ist, inhaltlich kommt von Funk. Ja, so ist es ja nun nicht.
Nee, aber viel, habe ich den Eindruck. Also ich sehe ständig, wenn die Leute sich über den ÖR aufregen, hier, was die da wieder bei Funk da und das Klima und Dings. Und dann schalte ich Fernsehen ein und es läuft Rosamunde Pilcher.
Ja gut, aber dann würdest du also sagen, ist es vollkommen okay für die Alten, ja, Mittelalten und Alten, irgendwie ein Mainstream-Programm zu veranstalten, was an dem es nichts zu beanstanden gibt und wo man dann sanft entschlummern kann. Aber für die jungen Leute, da muss man ein meinungsstarkes und voreingenommenes teilweise Programm veranstalten, wo man sich über alles Mögliche lustig machen kann. Hauptsache, es sind irgendwie die FDP beispielsweise, über die kann man sich ständig lustig machen bei Funk.
Vor allem in der Heute-Show.
Ja, oder in der Heute-Show auch. Also das weiß ich nicht. Nur weil da jetzt da junge Leute zuschauen möchte, heißt das ja nicht, dass man irgendwie ein Programm machen kann, das sich dann eben gewissen Standards entzieht, ne, journalistischen Standards auch.
Nee, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich will nur dieser Eindruck, also dass ein Programm für Minderheiten gemacht wird oder dass der ÖR an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeisendet, das ist
Glaube ich, das müsste halt belegt falscher, werden. Ne?
Ja, ja das, nee. Das kam halt so als Behauptung rüber. Ja. Und
die Belege,
ja, ein paar Beispiele gewünscht.
Meiner Wahrnehmung nach kommen die Belege von Kritikern, die sowas äußern, meistens aus dem Social-Media-Bereich oder aus dem Digitalbereich, wo ein Programm, falls man das überhaupt nennen kann, wo Inhalte gemacht werden, die kann man kritisieren, gut oder schlecht finden. Wie gesagt, ich finde die auch nicht immer gut. Aber es sind Inhalte, die für eine dezidiert junge Zielgruppe gemacht werden. Ne?
Ja, aber da muss ich dich trotzdem fragen, aber was ändert denn das daran? Ist doch egal, für wen man was macht, es sollte doch in allem ausgewogen sein. Ne?
Ja, aber das ist ja nun mal, wenn das jetzt nicht ankäme, das hat ja auch Erfolg, diese Formate. Ne?
Ja, eben genau deswegen.
Die weil haben ja auch eine Reichweite. Die
ranschmeißt an eine Zielgruppe. Ne?
Was heißt denn ranschmeißt? Das ist, die machen halt einen Inhalt, das sind ja die jungen Leute meistens, die das auch machen. Und die machen Inhalte, von denen sie denken, dass andere junge Leute die interessieren, denke ich mal. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, was heißt, die schmeißen sich daran? Klar, die müssen gewisse Standards erfüllen, ja, die müssen auf dem Boden des Grundgesetzes und des Rundfunkstaatsvertrags stehen und so weiter. Und wenn nicht, dann kann man sich beschweren. Aber ansonsten gibt es ja dann eine große Bandbreite.
Gut, aber wir machen mal eine Sonderausgabe zu Funk und da können wir das dann alles besprechen.
Aber es sind doch zwei Gesichter vom öffentlichen Rundfunk. Da, Extreme, finde ich jetzt. Auf der einen Seite hast du diese Digitale, diese Funkleute und die an denen entzündet sich doch, finde ich, oft die Kritik, wenn es heißt, das von unseren Gebühren. Ne? Und dann ist da wieder irgendeine Kachel von Funk, wo sie die, was weiß ich, die Menstruation erklären oder so irgendwas. Und auf der anderen
Seite. Kenne ich jetzt nicht dieses Beispiel, aber.
Ja, doch, das gab es auch schon mal, glaube ich. Und auf der anderen Seite habe ich eben ein lineares TV-Programm, was in den großen Teilen doch sehr, sehr konservativ ist und sich was überhaupt nicht divers ist und was aber auch sehr, sehr viel Quote hat und sich offensichtlich an sehr, sehr große Teile der Bevölkerung richtet und da auch angenommen wird. Und da kann ich doch jetzt nicht sagen, die senden an der Mehrheit der Leute vorbei.
Ja. Gut, unser Dissens hier, der sich hier abzeichnet, glaube ich, geht wahrscheinlich eher um Funk. Das sollten wir uns vielleicht auch nochmal vornehmen. Und genau mal so ein paar Inhalte anschauen. Aber was das angeht, da bin ich ja mit dir einer Meinung. Also einfach zu behaupten, die machen ein Programm für eine Minderheit und die Mehrheit denkt ganz anders, das ist ein bisschen eine gewagte Behauptung. Da kann man dann vielleicht sagen, die Politmagazine oder so, gegen die kann man ja was haben. Oder man kann was gegen die irgendwelche Klaus Kleber haben oder sonst was. Ja, aber einfach so. Ja, aber einfach so pauschal zu behaupten, das ist ein Minderheitenprogramm, das finde ich jetzt auch nicht so stringent. Ich finde es auch sowieso sinnvoller, wenn wir jetzt schon über Inhalte dann reden und nicht über Strukturen, dass man sich dann auch wirklich konkret was anschaut und dann überlegt, ist das jetzt sozusagen Beleg pass pro toto oder ist das jetzt ein Ausreißer oder was ist das eigentlich? Mhm. Ja, aber wenn man solche Vorwürfe erhebt, muss man schon eigentlich so Ross und Reiter nennen. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich gemeint? Welche Formate sind denn überhaupt gemeint? Der Tatort kann es nicht sein und die Helene Fischer Show kann es auch nicht sein. Ne?
Ja, so sieht's aus.
So, und in diesem, jetzt schauen wir mal, das hat ja eigentlich keine...
Es hat keine wirkliche Bedeutung. Die ARD, das Erste, wird jetzt nicht übermorgen abgeschafft.
Nein, wird nicht abgeschafft. Der Hintergrund ist ja nur, warum das jetzt aufkommt, dieser Medienstaatsvertrag, der jetzt in der Beratung ist und der verabschiedet werden soll und der in Kraft treten soll 2023. Wie soll jetzt Auftrag und Struktur von ARD und ZDF aussehen? Das ist ja der Hintergrund. Aber das Erste ist gerade da wieder in diesem Entwurf beauftragt worden, im Gegensatz zu so kleineren Sendern, die dann auch zum Beispiel in Online-Formate überführt werden könnten, ZDF Neo oder so. Aber ein weites Feld, aber das ist der Grund, warum das jetzt, glaube ich, nochmal aufkam. Ansonsten wird die CDU in Sachsen-Anhalt sich damit nicht durchsetzen. Glaube ich nicht. Dazu ist die Medienpolitik auch viel zu behäbig, zu feige auch, wirklich mal klar zu sagen, nicht, dass ich das jetzt abschaffen wollte, nur für so einen großen Wurf zu sagen, so können wir mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn wir ihn denn dann überhaupt wollen, mal wirklich in die Zukunft gehen und nicht nur in die nächsten 2 Jahre, bis die nächste Erhöhung kommt und sich wieder alle aufregen. Für so einen großen Wurf hat keiner Nerv und traut sich keiner wirklich.
Ja gut, was heißt keiner Nerv? Man ist halt sich ja auch nicht einig, ne? Durch die föderale Struktur, durch die Landesrundfunkanstalten. Kein Bundesland will seine eigene Senderanstalt abschaffen. Ja, es gibt da einen zementierten Stillstand natürlich in dieser Großstruktur.
Ja, genau.
Die Reform geht nur in Tippelschritten immer voran.
Ja, aber wenn das so weitergeht, dann sage ich dir, dann wird es in 10 Jahren eben vielleicht so knallen, wie es in Großbritannien angeblich knallen sollte.
Aber dann
da kam das nämlich gerade auf. Am vergangenen Sonntag hat die neue Kulturministerin von Boris Johnson, Nadine Dorries heißt sie, getwittert, so, das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass wir hier eine Verlängerung der Verhandlungen über die License Fee, also der Rundfunkbeitrag in England, hier erwirkt haben. Für die nächsten 6 Jahre ist das jetzt wieder abgesegnet worden, dass es da der Beitrag eingezogen werden darf von den Briten. Ja, das war aber auch wirklich das allerletzte Mal. Ab 2028 ist Schluss damit. Mhm. So, das sieht jetzt so aus, dass die bezahlen 159 Pfund im Jahr. Das sind 190 Euro, also weniger als wir in Deutschland.
Aber nicht so viel weniger.
Nicht so viel, wir haben jetzt 220, glaube ich, ungefähr.
Das sind 15,83 Euro im Monat. Wir zahlen was? 18,36, ne? Und dafür haben die aber auch nur die BBC und nicht die BBC und das ZDF.
Genau, aber die BBC ist natürlich groß und sehr renommiert. Und aber Boris Johnson findet die BBC natürlich auch irgendwie blöd, weil da gibt es ähnliche Vorwürfe wie gegenüber ARD und ZDF. Irgendwie zu links und irgendwie zu sehr...
ganz im Ernst, das ist auch nichts Neues, dass der öffentliche Rundfunk von den Politikern als zu links... Auch der Kohl-Kanzler hat immer den Rotfunk gehasst, SWR, NDR, WDR, nur der bayerische Rundfunk.
Vollkommen ausgedacht war es ja nicht. Ja,
ja da gab's klar. Da gab
es ja dann auch Gründe dafür, das haben die sich ja nicht ausgedacht. Nun, wie auch immer, also aber das große Ding war jetzt in England, dass die License Fee für die nächsten 2 Jahre eingefroren wird bei diesen 159 Pfund und die nächsten 4 Jahre dann da drauf, zusammen dann 6 Jahre, wo immer diese Lizenz dann weiter erteilt wird, passt man sich dann an die Inflation an, an die Inflationsrate. So, also gibt es dann auch wieder eine Steigerung. Ja,
ein Teuerungsausgleich, würde Uli Wilhelm sagen.
Ja, was hier ja auch öfter mal diskutiert wird, das an so einen Index den Beitrag anzupassen, das wird aber verworfen, weil man dann sagt, ja, dann kriegen die ja automatisch immer eine Erhöhung. Das wollen wir ja so nicht.
Nein.
Ja, gibt's ja auch gute Gründe dafür, dass es nicht so sein darf. Ja. Aber interessant war halt, dass diese Kulturministerin das am Sonntag noch auf Twitter großspurig gesagt hat, this will be the last time and it's antiquated, die Finanzierung des Rundfunks durch so einen Haushaltsbeitrag. Und ab 2028 ist Schluss damit. Und dann hat sie danach gesagt, nee, war nur eine Diskussion. Ja, und dazwischen liegt ja vermutlich auch noch eine Wahl. Und wenn dann eine andere Regierung kommt, dann können die wieder sagen, nee, supidupi, bitte hier Inflationsanpassung und weiter geht's. Ja, also das war wieder den Mund sehr voll genommen und es kam dann nicht
mehr
so viel.
Aber merkst du was, irgendwie die Diskussionen so ein bisschen gleichen sie sich. Ne? Erstmal tut, wir schaffen da irgendwas ab oder das wird eingefroren und dann, war so nicht gemeint, mehr so eine Diskussionsgrundlage, weiter geht's.
Ja, aber also, interessant, also in dem Zusammenhang wurde dann nochmal überlegt, was könnte denn das Finanzierungsmodell ablösen, wenn es der Beitrag nicht mehr ist, ne? Dann haben einige gesagt, so eine Subscription könnte es doch sein, also weil Netflix und so.
Subscription.
Also ein Abo-Modell.
Subscription.
Ein Abo-Modell, genau. Ein Abo-Modell, geht doch, das versteht doch auch die junge Generation, weil die so, aber in dem Augenblick musst du natürlich irgendwie den Zugang sperren, weil dann darf man ja nicht mehr umsonst von außen gucken, ja.
Wie
oder
von
man
außen?
Sagt man, naja, nee, als Nichtzahler da.
Ach so,
Als Nichtzahler
außen,
darf man dann nicht mehr.
Aus Deutschland darf man ja jetzt schon keine BBC gucken, weil wir keine englische Fernsehgebühr bezahlen.
Vollkommen falsches Bild, So.
Außer man benutzt ein VPN.
Ja. Na, und wie viel machen das? Im Augenblick zahlen 25 Millionen Haushalte die License-Fee. wie viele Millionen kriegt man denn zusammen, wenn man eine Subscription draus macht? So, ja. Oder man macht eine Steuer, ja, dann oder so ein Grant, so eine quasi Geld, das von der Regierung dann kommt, ja. Aber super das Idee. Würde dann, ja, dann ist man ja erst recht abhängig von der Regierung. Dann kann ja jeder Staatsfunk sagen, ja. Und das wäre vielleicht jetzt auch nicht das Richtige. Oder man sagt, man macht mehr Werbung oder man privatisiert. Tja, also also was ich schon verstehe, ist, dass ob nun bei uns oder in England viele sagen, ich möchte eigentlich nur zahlen, wenn ich es auch wirklich nutze. Da müsste man es aber auch technisch irgendwie hinbekommen, dass man das nachweisen kann. Und das ist natürlich sehr schwierig.
Ja, aber der Weg, der führt in, dann ist dieses, das ist ja nicht so die Idee vom öffentlichen Rundfunk eigentlich, ne? Dass ich nur zahle, wenn ich es auch nutze. Die Idee ist ja eigentlich, das ist ein gemeinsames Gut, wo alle irgendwie dafür bezahlen, so wie Straßen.
Ja, aber wenn immer weniger das...
ja, was heißt immer weniger? Ich habe doch gerade gesagt, die Zuschauerzahlen für die öffentlich-rechtlichen Sender, die steigen, also die haben sehr viele Zuschauer.
Ja, aber in bestimmten Altersgruppen, gerade bei den Jungen, gut, dann würden die dann, wenn du die fragst,
die gucken halt
Funk. Für Funk, denn, ja, genau, und da zahlen die dann auch gerne ihre 18,36 Euro im Monat dafür. Na, I don't know. Ja,
ob die Jungen alle zahlen, weiß ich nicht. Oder ob nicht die Alten das vor allem noch bezahlen. Ja,
ja, aber die Jungen von Funk sind doch 14 bis 29. Wenn du mit 29 noch zu Hause wohnst, na gut.
Ich kenne genug Leute, die mit 29 noch zu Hause wohnen. Aber ist ja auch egal, ja. Aber nee, ich meine nur, das ist doch die Idee des öffentlichen Rundfunks, dass es ein allgemeines Gut ist, ja.
Das ist durchs Verfassungsgericht mehrfach, ja.
Und nicht, wenn ich dann sage, nee, jeder zahlt nur, der es benutzt, dann kann ich es auch gleich privatisieren. Dann kann ich das Abo-Modell machen, dann brauche ich auch keinen öffentlichen Rundfunk mehr.
Also meine These, aber das Meander, das geht hier ja sozusagen in die Grundsatzdebatten hinein, aber ich glaube, und sicherlich für viele Leute sind vielleicht auch 18,36 oder 17,50 nicht so das große Ding. Ja, ich glaube, das ließe sich leichter vermitteln, wenn man kleinere, weniger Strukturen hätte, dann die machen genau den Auftrag, den sie sollen, aber weniger und nicht 1000 Krimis und nicht Quizshows bis zum Abwinken. Die sollen sich auf ihren Auftrag konzentrieren, da gehört auch Unterhaltung dazu natürlich, aber nicht von allem einfach zu viel, auch im Radio, dann bezahlst du 10 Euro, dann bezahlst du 10 Euro im Monat, das versteht jeder, das ist eine Summe, da kommt man gut mit hin und gut ist das werden wir nicht mehr erleben, glaube ich.
10 Euro, ich bin dabei.
Ja, da geht's. Ich meine, bis du da hinkommst, auf 10 Euro runter, das kostet ja allein die Pensionsrückstellungen, kosten wahrscheinlich schon 10 Euro.
Ja, die musst du auslagern in so eine Art Bad Bank. Es ist doch ganz einfach. Wir machen einen Cut, ja. Das erste wird abgeschafft. Gruß an Rainer Robra, ist klar. Die Landessender behalten wir, ja. Auch klar, die machen dann regional Neues aus Franken und aus Hessen. Das ZDF wird irgendwie umbenannt. In das erste vielleicht. Und dann benennen wir heute noch in die Tagesschau um, dann wird die auch nicht abgeschafft, zack, zack, bumm. Dann haben wir einen landesweiten öffentlich-rechtlichen Sender, einen Hauptsender und wir haben viele Regionalsender, fertig. Und Radios kann man auch runterdampfen, wobei die Radios, die kosten ja im Vergleich zum Fernsehen gar nicht so viel. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Rundfunkgebühren. Da wäre ich jetzt mal ein bisschen großzügig fast. Dann kriegen wir das locker auf 10, 12 Euro. Ich bin dabei. Schick das, wem muss man das schicken?
Das kannst du doch auf den Bierdeckel schreiben.
Das kannst
du
auf den Bierdeckel schreiben. Wem muss man das schicken, damit das umgesetzt wird?
Wahrscheinlich scheitert, am besten an die Rundfunkkommission.
Es scheitert wahrscheinlich daran, dass wir keine Zustelladresse haben.
Damals, das war doch der designierte Finanzminister, der es dann doch nicht wurde, der alles radikal vereinfachen wollte.
Der Professor aus Heidelberg.
Mm, genau. Und
wie hieß der noch?
Paul
Kirchhoff.
Paul Kirchhoff, ja.
Ja, hat der nicht auch nochmal was mit dem Rundfunk?
Ja, sicher, der hat doch quasi, der hat doch das quasi mit das Haushalts, die Umstellung von einer geräteabhängigen Abgabe auf eine Haushaltsabgabe, diese Studie oder diese. Mein Gott, ich finde fast, man merkt, dass wir abends haben.
Ja, wir labern zu viel.
Wir labern zu viel. Also ich wollte das eigentlich gar nicht so grundsätzlich, war es eigentlich
weißt
gar nicht
was
angedacht.
Weißt du, es fehlt der Druck, dass wir in eine Sitzung müssen oder so.
Es fehlt der Druck, man, genau, und zu Hause ist ja eh auch nur noch, da schlafen schon alle wahrscheinlich und Maybrit Illner läuft.
Wer will das sehen? Ja,
wer will das schon? Da können wir uns doch auch weiter unterhalten. Nein, also ich will damit, naja, also sowohl jetzt diese Grundsatzdiskussion, wie könnte eine Struktur aussehen, wenn man es ganz neu machen könnte, wie auch diese Frage mit Funk, ja, das finde ich schon beides interessant, das sollten wir vielleicht nochmal verfolgen, aber vielleicht sollten wir doch mal einen Gast zu einladen, damit wir nicht so...
Ja, aber nicht den an den... Ja, okay, wir machen gut, jetzt wir mal ein Schleifchen drum.
Ja, gut.
Ich finde unseren Plan aber ganz gut, also ich, 10, 12 Euro.
Das ist jetzt schon unser Plan, ja.
Einen haben wir noch, Hidden Bonus Track, ein Rausschmeißer-Thema in die Nacht, beziehungsweise, liebe Hörer, ihr hört es ja wahrscheinlich am Tag. Es geht um, Achtung Tusch, den Digital Services Act. Und da hat heute das EU-Parlament ein Ei gelegt. Nämlich?
Ein Ei gelegt?
Ja, eine Entscheidung getroffen.
Aber ein Ei gelegt heißt doch, dass man Quatsch gemacht hat, oder? Nein. Aber man hat sich selbst ein Ei gelegt, das ist doch dieser...
Ich finde, ein Ei gelegt ist auch, wenn jemand eine Entscheidung trifft. Man sagt doch, du sollst nicht nur gackern, sondern auch das Ei legen.
Oder? Ich hätte jetzt zu Potte damit, kommen soll. Ich hätte jetzt damit ein
ja, es gibt auch
etwas das verbunden, was nicht so gut lief.
Oder nicht so gut riecht. Aber jetzt sag mal, was hat das EU-Parlament jetzt gesagt?
Gut. Also es gibt einen Entwurf, auf den man sich geeinigt hat für den Digital Services Act und es gibt den Digital Markets Act, ja, der so den Wettbewerb bei den Tech, unter den Tech-Plattformen und anderen Unternehmen in der EU regeln soll. Und der Digital Services Act nun soll auch die Plattformen, also wir reden über die ganzen großen Google, YouTube, Facebook, soll die stärker in die Pflicht nehmen. Es geht um Plattformen, die mehr als 45 Millionen Nutzer im Monat haben. Und es hat vor allem zwei Ziele dieser Gesetzgebung. Das A, Hass und Hetze im Netz, dass man besser dagegen vorgehen kann, ja, dass illegale Inhalte schneller gelöscht werden. Und dass man gleichzeitig Transparenz herstellt, mehr gegenüber den Verbrauchern in dem Fall, was Werbung und Inhalte angeht, die uns angezeigt werden als Nutzern. Ja.
Ja gut, Transparenz ist gut. Die wollen ja sogar personalisierte Werbung auf Basis persönlicher Daten wie sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft oder politischer Meinung verbieten.
Ja, ja, das sind dann sozusagen wieder die Ansätze, wo so Verbände wie bei uns, der Bundesverband Digitale Wirtschaft, sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, finden wir eigentlich alles ganz gut, was ihr da wollt. Aber
also das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich jetzt eine Frau bin und ein, ich sag jetzt mal, Hersteller von, jetzt muss ich aufpassen, was ist denn unverfänglich, von Damenhosen, ja, der will Werbung auf Facebook schalten und er sagt dann, ich möchte Frauen im Alter zwischen 20 und 50 mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 2000 Euro plus targeten jetzt mit meiner Werbung für meine Damenhose, weil ich weiß, da kommt mein Produkt besonders gut an, das wird dann verboten, weil ich würde die ja aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, oder ist es dann nicht die sexuelle Orientierung, wenn man weiblich oder männlich ist? Doch, oder? Was ist damit gemeint? Ich weiß es nicht. Wäre das verboten? Man muss es wahrscheinlich noch ausarbeiten. Ja.
Naja, gut.
Nee, also, mir fällt jetzt, während ich darüber rede, ein, wie, was ist denn, also ich meine, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das ist ja eigentlich keine sexuelle Orientierung. Was ist denn eine sexuelle Orientierung? Also, wenn jetzt jemand, sag ich mal, so Sadomas, man merkt wirklich, dass wir abends aufnehmen.
Also,
wenn jemand jetzt so, wenn jemand jetzt so eher auf so kinky Sachen steht und das bei Facebook kundtut, dann dürfte ich den nicht targeten.
Aber das macht ja auch keiner.
Ich bin raus. Also, ich glaube, man kann das so zusammenfassen.
Die politische Meinung, das ist einfacher. Ich gebe mich auf Facebook zu erkennen als CSU-Anhänger, ja, Fan von Markus Söder.
Es geht immer weiter.
Ja. Geht immer weiter. Und dann darf ich dann aber nicht von der CSU für Wahlwerbung getargetet werden, wenn es jetzt nach diesem Entwurf geht.
Ne? Ja, ja.
Ja. Ja, ist doch so.
Ja, ja, ja. Und da sagt dann beispielsweise der BVDW zu große Rechtsunsicherheit, was jetzt sozusagen das angeht. Da können ja auch die Unternehmen gar nicht mehr ordentlich arbeiten. Im Großen und Ganzen wird es aber bislang schon auch gelobt, dieser Entwurf, weil endlich wird mal was getan gegen die großen Plattformen. Endlich zeigt mal die EU, dass sie mehr machen kann, als einfach nur sagen, wir wollen da mehr regulieren. Sie tun es jetzt auch und tatsächlich ist das jetzt im Gesetzgebungsverfahren relativ schnell gelaufen. Man muss natürlich auch sagen, das alte Gesetz ist 20 Jahre ungefähr alt, auf das man sich da bezog. Also irgendwie hat es lange gedauert, dann ging es aber dann doch schnell. Dazu haben wir auch beigetragen, diese ganzen Skandale von Facebook, Datenleaks und so weiter und dieses Tracking, was es dann gab und Verkauf oder Leaks von Daten über Nutzer. Ja, und wie bei vielen anderen Sachen auch, was die EU angeht, kommt es ja dann darauf an, was dann die nationalen Parlamente draus machen, ja, und wie das dann ausgestaltet wird. Also mehr Kontrolle und mehr Regulierung finde ich jetzt mal persönlich erstmal gut, aber wie gesagt, es melden sich dann schon die Unternehmen, die sagen, was ist mit der Rechtssicherheit, dann haben sich auch die Verleger Verbände gemeldet, die da was gefunden haben, was nicht so gut laufen könnte. Beispielsweise, wenn ich offline, also gedruckt beispielsweise, einen Inhalt verbreite, der vollkommen legal in Ordnung ist, und dann läuft er auch online und da geht jemand gegen vor, ja, und der wird dann so gelöscht, ja. Das ist dann sozusagen diese alte Sorge, die es auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab, dass da Inhalte aus dem Netz rausgelöscht werden, die eigentlich vollkommen in Ordnung sind, aber irgendwem nicht passen und der oder die geht dagegen vor und dann muss das da raus und dann wird die Meinungsfreiheit bedroht.
Aber das ist auch ein bisschen theoretische Kritik, oder was soll das denn sein für eine Werbung? Ein Inhalt, der in Print, in einem Magazin in Ordnung ist, aber im Internet dann nicht. Also so, ich sag mal jetzt, ein Hassinhalt, den will ich ja eigentlich auch nicht in der Brigitte lesen als Anzeige, oder? Wird ja auch wahrscheinlich eher weniger geschaltet als Werbung. Und da dürfen ja auch nur Sachen drinstehen, die gesetzeskonform sind und Werbung. Dann geht es ja um das Personalisieren. Die Werbung in der Zeitschrift ist ja mal per se nicht personalisiert, weil die kann jeder kaufen, wie er lustig ist. Da weiß der Werbende ja nicht, wer die kauft oder wer die liest, ne? Und wenn ich die dann aber im Internet personalisiere, dann wäre es dann wieder ein Fall für den Services Act. Also da verstehe ich jetzt im Moment noch nicht so genau, worauf die Verleger oder die Verlagsverbände hinaus wollen. Aber es ist natürlich, es sorgt dort natürlich immer mal schon per se für Unbehagen, wenn Werbeeinschränkungen im Raume stehen. Und das
sind ja zwei unterschiedliche Sachen, ne? Genau. Ja.
Ja, und es ist natürlich auch ein Reflex, dann auch schon mal so dagegen sich zu positionieren, ne? Ja.
Ja.
Und bei dem anderen, was das Hasszeug betrifft, das ist ja gut und schön, da hat ja gegen Hass, dass der eingedämmt wird und Desinformation, da hat wahrscheinlich niemand was dagegen, außer den Hasspredigern natürlich, die fürchten dann um ihre Arbeitsgrundlage. Aber wie wollen die das eigentlich machen? Sagt der Services Act da auch was? Sie wollen die Plattform zwingen, die Algorithmen offen zu legen, zum Beispiel, ne? Habe ich gelesen. Aber sonst gibt's da liegt es wahrscheinlich in der Umsetzung der Länder dann, wie die das angehen, oder? Dann könnte dann Deutschland sagen, ja gut, wir haben ja schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier, das schärfen wir jetzt hier noch ein bisschen nach und dann entspricht es vielleicht so einigermaßen dem Digital Services Act. So ungefähr kann man sich das vorstellen, oder? Mehr können wir dazu jetzt auch nicht sagen.
Bevor es in die einzelnen Länder geht, muss es halt dann nochmal erstmal von der EU verabschiedet werden. Vielleicht sagen die Auguren bis zum Sommer könnte es klappen. Das wäre dann tatsächlich relativ schnell.
Und das ist dann der sogenannte Trilog, oder? Ne? Wenn diese EU-Parlament...
Wenn die sich da alle abstimmen müssen. Genau. Innerhalb des Europarats und das Parlament.
Kompliziert, kompliziert. Okay. Das können wir heute Abend jetzt nicht mehr auseinanderfieseln. Wir sind nächste Woche wieder da mit der Medienwoche. In der Zwischenzeit kann man uns auch schreiben. Medien-woche@welt.de, medien-woche@media.de. Nächstes Mal sind wir wieder ein bisschen straffer, versprochen. Wir brauchen einfach diesen Druck von Anschlussterminen, sonst dauert es hier zu lange.
Aber und schreibt uns bitte, sollen wir öfter abends aufnehmen?
Bitte nicht. Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao.